Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Popcorn-Culture-Freunde und Freundinnen. Wir begrüßen euch wieder zu einer gepflegten Sendung, einem gepflegten Gespräch über zumindest eine meiner Lieblingsserien. Wie das bei den anderen ist, werden wir noch herausfinden. Ich hoffe, ihr habt unser Gespräch über Barbie gut verkraftet und seid euch klarer geworden, ob das nun ein feministischer Film ist oder nicht. Heute geht es um etwas ganz anderes. Erstmal begrüße ich, also hier spricht der Jay. Ich bin ja normalerweise werdet ihr ja hier mit so einem Schweizer Akzent begrüßt. Das ist heute mal anders, weil der Jay, glaube ich, so begeistert von der Serie war, dass ihm gesagt wurde, dann muss er auch die Einführung machen. Manu und Jana, ihr sitzt in Zürich und ich hier in der Nähe von Frankfurt und wir sehen uns über einen netten Computerschirm und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Wie geht's euch?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe ja die Serie von dir gesteckt gekriegt. Als,
haben wir beide.
Ja, du hast das im Chat geschrieben. Lass uns doch da mal. Wir wollten ja eigentlich über Mrs. Davis sprechen.
Wir wollen schon seit Monaten.
Genau, seit Monaten, weil der Jay davon so begeistert ist. Und dann haben wir gemerkt, die Serie, die läuft auf keinem Streamingdienst. Das heißt, wenn wir jetzt hier die über den grünen Klee loben, dann kann keine Hörerin und kein Hörer, der irgendwie sich moralisch verpflichtet fühlt, einen Streaming-Service zu gebrauchen und nicht irgendwelche Pirate Bay Hinterzimmer, kann die Serie gucken. Dann
von
haben
denen wir natürlich überhaupt nichts wissen.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kenne Kickass Torrents gar nicht.
Bei mir hieß das noch kinox.de.
Ah, okay. Ja, gut. Also, wir wissen von nichts.
Ja,
und,
ja.
Und haben dann gedacht, dann nehmen wir doch eine Serie, die sich auf Netflix auch finden lässt. Und dann ist der Jay mit Midnight Mass hervorgetreten.
Die ist ja aber schon ein bisschen älter.
Ja, genau.
Die ist ja gar nicht so frisch. Eigentlich bemühen wir uns ja immer, sehr frisch zu sein. Aber genau, wir sprechen heute über Midnight Mass von Mike Flanagan.
Genau.
Und die ist ja gar nicht so frisch.
Nein, die ist glaube ich, aus dem letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ah, okay.
Und ein Jahr bummelig.
Die ist ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also die läuft bei Netflix. Ich hatte von dieser Serie ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen, bis mir ein Freund gesagt hat, boah Jay, die musst du unbedingt mal gucken. Da geht es ganz viel auch um religiöse Themen und solche Sachen. Und trotzdem ist es eine spannende Serie. Und sowas muss man mir ja in der Regel nicht zweimal sagen, dann wird das gleich gemacht und dann habe ich gedacht, ja, also wenn sich eine Serie für Popcorn-Culture eignet, dann ja wohl diese.
Bevor wir gleich unsere Spoilerwarnung noch reinschieben, die wir nämlich jetzt auf jeden Fall brauchen, sei noch kurz gesagt, wie der Name vielleicht schon anklickt, Midnight Mass, es handelt sich um eine Horrorserie. Also für alle Freunde, die etwas zarter beseitet sind, es ist Horror und es fließt Blut und es wird um übernatürliche Phänomene gehen. Also wir sind auch mit dem Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan ganz tief im Horrorgenre drin. Wir tauchen da richtig rein.
Ja, das ist stimmt. Das ist ein guter Hinweis für Leute, die sagen, dass also die Episode hier ist auch für diejenigen spannend, die sich sonst keine Horrorfilme anschauen. Aber wer jetzt dem Genre völlig abgeneigt ist, dem sei die Serie vielleicht nicht empfohlen. Oder Nein. Die erste Hälfte kann man schauen und dann wird's aber ganz, dann wird's.
Naja, aber es ist immer die Frage, was man unter Horror versteht. Das ist jetzt ja keine Slasher-Serie oder so. Ich finde sie gar nicht so gruselig, muss ich dazu sagen, sondern...
Naja, ich habe gesagt, es fließt Blut und es geht um übernatürliche Phänomene, die vonstatten gehen. Und, und sozusagen, genau, es ist jetzt nicht unbedingt Splatter, aber es gibt schon Szenen, in denen auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen Blut fließt.
Ja, das stimmt.
Aber eher zum Ende sozusagen der Serie. Es ist eine Miniserie, von daher kommt man... Möchte man meinen, schnell durch, aber jede Episode dauert mindestens, glaube ich, eine Stunde.
Ja, 50 Minuten. Ja, nicht ganz. Die meisten dauern tatsächlich 40, 50 Minuten und dann gibt es ein paar, die dauern 1 oder 1,10 oder so.
Ja, genau.
Aber vielleicht kann ich kurz noch ein paar Takte zu Mike Flanagan sagen.
Natürlich.
Go for it, natürlich.
Mike Flanagan, der Autor und Regisseur von Midnight Mass, ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als er die Fortsetzung von Stephen Kings Shining, Dr. Sleep, verfilmt hat. Auch ziemlich gut verfilmt hat. Stephen King-Verfilmungen leiden ja oft darunter, dass sie irgendwie nicht gut sind. Und es gibt so eine Handvoll oder zwei Handvolle. Und ich bin ja großer Stephen King-Fan. Hab den wirklich früher sehr, sehr viel gelesen. Und von daher hat mich natürlich dann auch diese Fortsetzung von einem seiner berühmtesten Bücher Shining interessiert. Die hat Mike Flanagan gemacht und dann gab es auch so ein paar Interviews mit dem und dann war dort relativ klar und deutlich, dass das ein glühender Stephen King-Fan ist. Und ich finde, das merkt man der Serie auch total an. Also die könnte direkt aus einem Stephen King-Kosmos kommen. Also die ist wirklich so fein gestrickt. Du hast schon gesagt, es ist eine Miniserie, es sind 7 Folgen. Man ist dann einigermaßen, und dann ist sie abgeschlossen. Jede Folge heißt nach einem biblischen Buch. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend.
Stimmt, ja.
Überhaupt, naja, wie wir gleich noch sehen werden, spielt Religion dort drin eine große Rolle.
Mir ist übrigens Mike Flanagan das erste Mal untergekommen, was ich jetzt im Nachhinein herausgefunden habe, auch mit einem seiner Filme, die er gedreht hat. Und zwar heißt der auf Englisch Hush und ich glaube auf Deutsch Still oder irgendwie so. Auch ein Horrorfilm oder zumindest Psychothriller, wie auch immer, der ins Horrorgenre reicht. Und es ist einer meiner liebsten Horror-Psychothriller-Filme tatsächlich.
Genau. Ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Sehr schön, ja. Das muss ich mir dann mal
auf jeden Fall ganz starke Hasch, genau, ganz starke Empfehlung. Und witzigerweise spielt da seine Frau mit, die jetzt auch in Midnight Mass mitspielt. Also er ist nämlich mit, wie heißt sie jetzt? Jetzt hängt es wieder an, jetzt kennen wir die Namen wieder nicht. Er ist mit,
ich habe sie vor mir liegen. Wenn du sagst, welche Rolle das
Aaron.
Ist, dann
Aaron.
Mit Aaron, also mit Kate Siegel verheiratet.
Genau,
demnach.
Genau. Mike Flanagan ist mit Kate Siegel verheiratet und Kate Siegel ist auch so eine aus ein paar Horrorfilmen tatsächlich bekannte Schauspielerin. Das heißt, die beiden haben schon mehrere Projekte zusammen gemacht, unter anderem eben jetzt auch Midnight Mass. Und sie ist eben auch die Hauptdarstellerin in dem Film Hush, den ich dir jetzt gerade empfohlen
habe. Ah, sehr schön. Ja, ich habe mir es gleich aufgeschrieben, werde ich nachher gleich mal googeln, weil Mike Flanagan interessiert mich, also nach dieser Serie, umso mehr. Ne? Ich habe schon damals bei Dr. Sleep gedacht, macht eine gute Sache. Aber jetzt, also ich muss ja wirklich sagen, ich bin so begeistert. Ich habe die Serie ja gleich zweimal zur Vorbereitung gesehen, weil ich irgendwie so fasziniert war über diese Verquickung von religiösen Themen und von Horrorgenre, dass ich gedacht habe, boah, also das war schon wirklich intensiv. Nach allem, was ich jetzt recherchieren konnte, ist Mike Flanagan hat auch eine sehr katholische Vergangenheit, wo das wohl herrührt. Ich glaube, inzwischen würde er sich wohl nicht mehr als praktizierenden Katholiken oder so bezeichnen. Aber so da kommt dieses Interesse an dieser Verquickung dieser beiden Welten her.
Ja.
Jo, wir haben uns überlegt, wir wollen das den Talk ein bisschen in zwei Teile teilen. Und zwar den ersten relativ spoilerfrei, sodass ihr wirklich jetzt, keine Ahnung, die erste halbe Stunde oder so gut zuhören könnt, worum geht's im Groben, was sind so unsere allgemeineren Gedanken. Und dann wollen wir im zweiten Teil sozusagen auf die, also wirklich in medias res gehen, weil irgendwie über diese Serie zu sprechen, ohne zu spoilern, also ohne über die ganzen Clues zu sprechen, das würde mir jetzt ehrlich gesagt auch keinen Spaß machen. Ich habe mich nämlich auf dieses Gespräch auch deswegen gefreut, weil ich gedacht habe, boah, da kann ich mal mit euch irgendwie ein bisschen fachsimpeln, was da was bedeutet und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine Serie, wo es, also glaube ich, mehr Freude bringt, je weniger man darüber weiß. Also wer jetzt, wem das schon reicht, drückt jetzt auf Pause und guckt sich die Serie an und hört dann weiter. Oder aber wenn wir dann zu dem Spoiler-Teil kommen, ist dann nochmal die Chance zu sagen, alles klar, zack, ich gucke doch lieber erst die Serie, bevor ich unser Gefachsimpel dann weiter anhören möchte.
Ja, sehr gut. So machen wir es.
Yes, go for it. So, genau, jetzt haben wir aber schon ganz viel gesprochen, ja, und eigentlich noch gar nicht gesagt, worum es geht, außer dass wir gesagt haben, Mike Flanagan ist Regisseur und Drehbuchautor.
Genau.
Und es ist eine Horrorserie und schaltet bitte nach einer halben Stunde aus, wenn ihr nicht wissen wollt, wie es ausgeht. Und ja, es gibt Blut. Es wird Blut geben. Es wird Blut fließen.
Ja, also roll mal den Teppich aus.
Roll den Teppich aus, es wird Blut fließen. Alright. Und es gibt tote Katzen. Also für alle, die keine toten Katzen sehen können.
Das hat mir jetzt gar nichts ausgemacht, aber ich bin ja ein weitreichend bekannter Katzen
Nichtliebhaber,
ja, genau.
Aber für Menschen, die,
und wir kommen auch nur in der ersten Folge ganz am Schluss ein bisschen vor und dann war es das auch. Die haben gar keinen langen Auftritt, die toten Katzen.
Ja, zum Glück.
Ja, ich finde zum Beispiel, das ist auch so ein Aspekt, also du kannst ja erstmal erzählen, worum es geht, Jay, aber das ist so ein Aspekt, wo ich gedacht habe, gut, das tote Katzending, das hätte man jetzt auch rausschneiden können. Das hätte es nicht gebraucht.
Ja, aber das, nee, finde ich nicht.
Finde ich schon. Da sind wir anderer Meinung. Ja. Das ist okay. Aber ja.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Jay, gib mal so einen kurzen Einblick.
Genau.
Zünd den Knaller.
Also, die Serie spielt auf einer kleinen Insel, 30 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt, oder 30 Meilen sogar. Die Insel heißt
Crockett Island.
Dankeschön, Jana. Das habe ich mir nämlich natürlich wie immer nicht merken können. Crockett Island, genau. Das ist eine kleine, beschauliche Insel, auf der leben, keine Ahnung,
127
Menschen. Sehr gut, Diana hat gut recherchiert. ein Fischerdorf und so weiter. Und Riley Flynn kehrt zu dieser Insel zurück nach 4 Jahren Aufenthalt im Knast, weil er im Suff ein Mädchen totgefahren hat. Und man, damit geht die Serie los mit diesem Unfall. Man merkt ihm an, er ist nach wie vor ziemlich durcheinander und hat große Gewissensbisse. Er träumt von diesem Mädchen, was er überfahren hat. Er ist gezeichnet, so, und er kommt zu seiner Familie zurück und versucht irgendwie auf dieser Insel, ne, er war früher ein erfolgreicher Start-up-Typ und kommt jetzt eben nach dem Gefängnisaufenthalt zurück zur Family und versucht irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist die eine Hauptfigur, und dann am gleichen Tag kommt ein junger Priester an, Father Paul Hill, ein katholischer Priester, der nach eigenen Worten sagt, dass er den eigentlichen Priester der Gemeinschaft, der gerade auf einer Israel-Reise ist und dort hat es irgendwie einen Unfall gegeben, der kann nicht mehr sozusagen, der muss genesen, und Father Paul wurde eben geschickt, um ihn zu vertreten. So, und er ist so ein junger, dynamischer Typ, der dann sozusagen auch anfängt, sozusagen mit der Dorfgemeinschaft Kontakt aufzunehmen, Messen zu halten und auch eben sehr, sehr intensiv immer wieder predigt. Das Ganze spielt in der Zeit vor Ostern, also es beginnt relativ am Anfang, sind wir in der Passionszeit, also in der Bußzeit. Es gibt Aschermittwoch mit dem Aschermittwochskreuz und so weiter und so fort. Und überhaupt spielt ein Großteil dieser Serie immer wieder in der katholischen Kirche, in Gottesdiensten, beim Verabreichen des Abendmahls und auch theologische Gespräche und Diskussionen kommen quasi immer wieder, haben immer wieder ihren Platz.
Als kurze Ergänzung dazu, die Insel ist grundsätzlich weitestgehend katholisch geprägt. Also es gibt, soweit man weiß, nur diese eine Kirche und fast alle auf dieser Insel sind Katholiken. Und der Priester, der davor da war, Monsignor Pruitt, war wohl eine sehr, sehr charismatische Gestalt, beziehungsweise war sehr prägend für die Gemeinschaft dort vor Ort. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Er konnte zum Beispiel diese Israel-Reise nur machen, weil die ganze Dorfgemeinschaft für ihn gesammelt hat und zusammengelegt hatte, damit er einmal in seinem Leben nach Israel kann und solche Sachen. Also der war sehr prägend und kennt alle Leute vor Ort und ist so, ja, so die prägende geistliche Gestalt vor Ort gewesen für diese Einwohner.
Genau. Und ich sag's mal so, es gibt da noch einige weitere sehr wichtige Figuren. Aaron Green, gespielt von Kate Siegel, über die haben wir ja schon gesprochen, ist eine junge, schwangere Frau, die sozusagen eigentlich auch von der Insel geflüchtet ist und dann aber ziemlich abgestürzt ist und quasi, als sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist, wieder zurück zur Insel gekommen, um zu sagen, okay, jetzt bringe ich mein Leben wieder auf die Reihe. Man merkt, zwischen ihr und Riley gab es früher wohl mal etwas und so nähern sich die beiden auch wieder ein bisschen an. Dann gibt es noch den Sheriff, das ist sozusagen Sheriff Hassan, von einigen liebevoll Sharif genannt. Das fand ich irgendwie sehr schön. Mhm. Das ist sozusagen ein muslimischer Charakter, der dort sozusagen der einzige Polizist ist auf der Insel. Dann gibt es noch eine Doktorin, die eine demente Mutter hat. Und dann natürlich auch eine Frau namens Beth Keen, die sozusagen die Vorzeige-Katholikin ist, die wirklich quasi die organisatorischen Geschicke der Kirche und Gemeinde im Grunde leitet und alle Zügel in der Hand hält. Aber man merkt auch, dass viele Menschen sie nicht so ganz oder sie immer mit ein bisschen es ist irgendwie auch eine Figur, die das Ganze halt so ernst nimmt, dass es manchen Leuten auch etwas suspekt ist mit der ganzen Religion. Also die hat immer einen Bibelvers auf den Lippen, die kann wirklich zu jeder Situation, fällt der irgendein Bibelwort ein, ob es passt oder nicht, sie macht es passend. Das ist auch ein bisschen das Spannende an dieser Frau, die sozusagen in der ganzen Konstellation da noch eine wichtige Rolle spielt.
Ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der so viele Bibelverse zitiert wurden.
Ja, krass.
Und unfassbar. Auch in missbräuchlichem Kontext, würde ich auch sagen.
Ja, genau. Das, also die kann das schon sehr gut, sich die Dinge dann immer so zurechtbiegen, wie sie ihr gerade passen, wie es gerade sozusagen ihrem Anliegen dient oder so. Mhm. Das macht sie wirklich gut. Naja, also wir haben eine Konstellation, es ist eine Art auch Familiengeschichte, könnte man sagen. Und überhaupt wollte ich nur an der Stelle sagen, ich finde die Serie ist wirklich fantastisch besetzt. Die Schauspieler spielen alle wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hat mich zumindest sehr abgeholt. Ja. Es gibt ein paar Augenblicke, wo ich wirklich immer wieder, also jetzt auch beim zweiten Mal gucken, wirklich innerlich so beteiligt war und Tränen in den Augen hatte, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist so intensiv, was hier gerade passiert. Das ist Fernsehgeschichte für mich sozusagen.
Ja, ja.
Ich finde ganz, ganz, ganz beeindruckend, wie sozusagen einmal die Geschichten erzählt werden von den einzelnen Personen. Genau. Also jede Person wird wirklich gut eingeführt und hat ganz viel Charakter, ist, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, hervorragend gespielt. Aber dann auch sozusagen diese Szenerie auf dieser Insel, auf Crockett Island, mit diesen wenigen Einwohnern, führt auch dazu, dass das Ganze so ein bisschen auch sehr Kammerspiel-Atmosphäre hat. Also es ist sehr, durch diese Zeit vor Ostern ist es eher noch düster, es ist dunkel. Die Gebäude, man muss vielleicht zu der Insel noch sagen, es ist alles ein bisschen so eine trostlose Stimmung. Es ist alles eher grau und Blautöne. Diese Insel ist nur mit einer Fähre zu erreichen. Da fahren zwei Fähren, zweimal am Tag kann man hin oder wieder zurück. Und die Menschen dort leben weitestgehend von Fischerei. Und so die gesamte Stimmung auf dieser Insel, wo die gesamte Serie spielt, wir bewegen uns nie von dieser Insel runter, ist einfach sehr, ja.
Trostlos.
Trostlos, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es noch neutraleres Wort gibt, aber.
Ja, ja.
Aber es ist.
Also, nee, es hat was Trostloses, weil die immer die Leute ein bisschen an der Armut entlang schrappen. Ja. Da gab es ein großes Tankerunglück vor einigen Jahren. Dadurch sind ganz viele Leute von der Insel weggegangen. Und so, also man merkt, die wirtschaftlich ist das nicht oben an. Aber Manu, du wolltest gerade was sagen.
Es ist, mich hat einfach die Versuchsanordnung sehr erinnert, auch an andere Serien und Filme. Das ist, glaube ich, eine beliebte Ausgangslage, die einfach auch, ich sage jetzt mal, psychodynamisch sehr viel hergibt. Man hat eine abgeschlossene Gemeinschaft, auch ein Stück weit abgeriegelt. Nur eine Fähre fährt pro Tag vom Festland auf die Insel und so. Sonst sind die ganz für sich. Es gibt diese wunderbare Kriminalserie Broadchurch, auch auf Netflix, glaube ich. Genau. Das ist dieselbe, das spielt, glaube ich, irgendwo in Irland oder so, aber auch so ein Küstendorf, abgeschnitten von der Umwelt praktisch. Jeder kennt jeden. Es gab, ich habe auch mal ein Popcorn-Culture-Gespräch zu The Sinner gemacht, diese, diese auch so ein bisschen Mystery-Thriller Krimi-Serie, und da gab es eine neue Staffel, die vierte Staffel, die spielt auch in so, da geht's um einen mysteriösen Selbstmord, auch in einem kleinen, ruhigen Dorf, und da wird so gespielt mit der Überschaubarkeit der Gemeinschaft. Ja. Jeder kennt jeden, es gibt aber dann auch ganz viele Intrigen, es gibt viele Familiendramen, Spannungen und so, und alles ist irgendwie, es ist so quasi eine Miniatur der Welt, so ein Mikrokosmos, und in dem kann man Dinge dann so wunderschön eskalieren lassen. So, das ist glaube ich schon eine ganz bewusste Anordnung, und das macht auch das Schicksal dieser Leute so unausweichlich, weil man ist auf dieser Insel auf Gedeih und Verderb, kaum einer schafft es davon wegzukommen, und da ist man dann irgendwie wie eingesperrt dort, gell?
Die haben übrigens beim Dreh aus der Not eine Tugend gemacht, habe ich jetzt eben vorhin noch gelesen. Und zwar haben die angefangen, das zu drehen, als dann gerade Corona-Pandemie war und unter Lockdown war. Und deswegen sieht man zum Beispiel in der Serie auch keine Statisten. Das heißt, da läuft auch kein Statist einfach so über die Straße, sondern alle Leute, die man wirklich sieht, gehören zum festen Cast und gehören zu den Leuten, die wirklich auf dieser Insel sozusagen leben. Und das ist in dem Sinne auch, ja, es gibt keine öffentlichen Szenen, außer Szenen, wo die Leute alle in der Kirche sind. Gibt es keine Szenen, wo jetzt irgendwie die Menschenmassen unterwegs sind oder Leute einfach spazieren gehen oder auf der Straße rumlaufen oder sowas, sondern wenn man Leute auf der Straße gehen sieht, dann ist es eine von den Hauptpersonen meistens oder eine vom Cast, die dann irgendwas da macht oder wo dann irgendwas damit passiert. So.
Na, ganz so schlimm ist es nicht, ne? Es gibt ja zum Beispiel diese Volksfestszene, keine Ahnung, da sind schon 100...
Deswegen sage ich ja, in der Kirche, im kirchlichen Kontext, genau, da sieht man das dann so, da sind dann mal ein paar Leute irgendwie so. Aber wie gesagt, bei einer siebenteiligen Serie, so kann man das vielleicht irgendwie an ein beziehungsweise zwei Händen abzählen.
Ja, also
es sind wesentlich mehr Szenen, wo es wirklich um ein bis fünf Hauptpersonen geht. Es gibt ganze Szenen, wo es 10 Minuten oder 15 Minuten Dialog zwischen zwei Personen stattfindet.
Ja, genau.
Ja. Das ist wirklich sehr besonders.
Genau, es ist keine Action-Serie. Sie braucht auch eine Zeit, bis sie sich entwickelt. Ne? Es ist so ein Slowburner, könnte man sagen. Also ich finde zum Beispiel, nach der ersten Folge war ich noch nicht so richtig überzeugt. Das kam dann erst so mit der zweiten Folge, dass ich dachte, oh doch, hier geht's ja doch dann um eine Menge spannende Themen und so weiter. Also so, sie baut ganz langsam auch ihren Spannungsbogen auf und auch ihr Mysterium. Vielleicht dazu noch mal kurz, weil bisher fragt man sich, was hat das alles mit Horror zu tun? Alles, was wir bisher gesagt haben, ja noch nicht wahnsinnig viel. Aber wir haben am Anfang gesehen, dass Father Paul, als er auf die Insel kam, hat er irgendwie so eine Art große Kiste mitgebracht. Wir wissen jetzt nicht, um was es mit dieser Kiste sich handelt, aber irgendwie klopft er drauf und dann klopft es aus der Kiste zurück. Okay, also dort ist irgendwas anscheinend los. Und das kann man, denke ich, problemlos verraten, weil das wirklich am Ende der ersten Folge passiert. Es gibt einen großen Sturm, wo dann unser Riley Flynn das Gefühl hat, er sieht in dem Sturm den alten Priester, den Pruitt, der ja angeblich eben irgendwo in einem Krankenhaus oder in einem Erholungsheim quasi sich erholt auf dem Festland. Er denkt, er sieht den quasi auf dieser Insel im Sturm stehen. Und überhaupt am nächsten Tag ist der Strand übersät von verstorbenen Katzen, die alle blutleer sind. Und das ist natürlich ein großes Mysterium, was ist hier denn wohl passiert? Also, und zwar wirklich nicht nur drei oder fünf, sondern keine Ahnung, hunderte Katzen. Es gibt auf dieser Insel wohl, gab es wohl eine Katzenplage, wird irgendwann mal erwähnt. Und irgendwie finden sich diese nach diesem Sturm alle auf dem Strand wieder. Krass. Ja, und dann geht es sehr, sehr intensiv eben um die Geschichte von Riley. Wie gesagt, super klasse gespielt von Zach Guildford, der von dem Father Paul quasi in so einer Art, anonymen Alkoholiker-Ding vereinnahmt wird, oder nicht vereinnahmt, sondern der muss als Bewährungsauflagen immer zu solchen Treffen, und der Father Paul sagt, hey, das können wir doch hier auf der Insel machen, dann musst du nicht immer aufs Festland. Und so treffen die sich immer wieder zu Gesprächen. Also es geht ganz intensiv um die Frage, wie er mit seiner Schuld, dass er dieses junge Mädchen totgefahren hat, klarkommt. Und dann eben auch immer wieder um die Frage nach Gott, ob man an Gott glaubt oder nicht. Riley ist Atheist, das ist relativ schnell klar. Seine Freundin Erin, die eben schwanger ist und, was ich vorhin erzählt hatte, quasi hat auch zur Insel zurückgekehrt ist ein paar Wochen vorher und dort jetzt als Lehrerin arbeitet, ist gläubig, und sie sagt, der Glaube hilft ihr sozusagen in diesem ganzen Drama, was sie bis zum Schwangerwerden erlebt hat, damit irgendwie klarzukommen. Und so merkt man, okay, diese Fragen spielen immer wieder eine große Rolle. Gibt es Gott nicht? Wie steht man zu der Frage nach dem Leben, nach dem Tod, überhaupt, was glaubt man zum Thema Auferstehung, neues Leben, das, wo es ja in der Osterzeit ganz besonders geht und was dann sozusagen auch inhaltlich in den Predigten immer wieder eine große Rolle spielt. Und dann verschwinden nach und nach ein paar Menschen auf der Insel. Und es passieren ein paar merkwürdige Dinge, die keiner so ganz einschätzen kann. Es passieren Wunder. Ein junges Mädchen, die im Rollstuhl sitzt, wird während der Vergabe des Abendmahls, eine dramatische Szene, vom Priester quasi, er gibt ihr das Abendmahl nicht, wenn sie nicht es sich holt, also ne, er geht dann wirklich Treppen, wenn sie nicht aus dem Rollstuhl aufsteht, er geht die Treppen hoch, alle sind empört, aber plötzlich tut sie es und siehe da, sie kann wieder laufen. Also es passieren Wunder, die Kirche wird immer voller, weil sich das rumspricht, und trotzdem verschwinden Personen von der Insel oder ja, also und es passieren andererseits merkwürdige, bisschen unheimliche Dinge. Ja, vielleicht mal so viel zum Einstieg, um so ein bisschen zu umreißen, was so in den ersten, sagen wir mal, zwei, drei Folgen passiert. Den Rest dann im Spoiler-Teil.
ja, sehr gut. Was ich spannend fand, du hast es jetzt kurz angerissen, es ist eigentlich auch eine Erweckungsgeschichte, die da erzählt wird. Also es ist ich bin ja aufgewachsen oder nicht jetzt, ich bin im evangelikalen Milieu aufgewachsen, aber dann sehr, sehr stark in dieses pfingstlich-charismatische Milieu reingekommen, und da war das Narrativ, nach dem man sich wahnsinnig gesehnt hat oder das man immer erzählt hat, diese ganzen Erweckungsgeschichten, die anfangen angefangen in einem kleinen Dorf irgendwo, die Pfingstbewegung oder andere Erweckungsbewegungen, die an einem kleinen Ort in einem Gottesdienst plötzlich fällt das Feuer des Geistes, plötzlich greift die Begeisterung um sich, plötzlich irgendwie gibt es so eine Massenbewegung, zu der immer mehr Leute dazukommen. Und so in klein findet das auf dieser Insel statt irgendwie. Da ereignen sich Wunder. Es gibt nicht wenige Erweckungsbewegungen, die so erklärt werden, dass quasi, dass sie mit Wundern angefangen haben.
Besonders so Heilungswunder.
Ja, Heilungswunder, genau. Ja. Und dann zieht das plötzlich Leute an und die lassen sich darauf ein. Und das ist eigentlich so, das fand ich schon fast ein bisschen irgendwie eigenartig oder befremdlich, irgendwie jetzt so eine Erweckungsgeschichte erzählt zu bekommen in einer Serie, die eigentlich sich zur Horrorserie mausert dann. Aber das ist auch irgendwie es ist eben auch sehr intelligent gemacht.
Ja, das ist auch der Reiz der ganzen Sache, finde ich. Weil
ich glaube, es ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Setting natürlich, dieses kleine Setting auf einer Insel, eine abgeschlossene Gemeinschaft, ja. Die sehr eng miteinander ist, ein charismatischer Prediger, der viel von sich selbst auch gibt und sehr viele sehr mitreißende Reden schwingt und dann eben dieser Beginn, da passieren Dinge in der Gemeinschaft und das oder da passiert ein Wunder und das macht natürlich auch was mit der Gemeinschaft und durch diese Abgeschlossenheit und Abgeschiedenheit führt das dann natürlich dazu, dass das einen Sog ausgibt, dass das interessant wird für diejenigen, die bisher nicht in die Kirche gegangen sind, weil auf einmal passiert da was und diese Gemeinschaft, die sonst eben sehr abgeschieden ist und auch noch dieses Öltankerunglück erlebt hat und den Leuten geht es allen eigentlich nicht so gut, auf einmal passiert da was und das ist wichtig und das ist was Großes und das ist was Interessantes und das ist was Außenwirkung hat, was nach außen strahlt und was diese Insel auf einmal besonders macht. Diese Insel, die sonst halt alles andere war, außer besonders. Und das hat natürlich eine unglaubliche Faszination. Und auf einmal kommen die Menschen eben mehr in die Kirche und dann werden Flugblätter verteilt, wo dann von dem Wunder von Lisa Scarborough, so heißt das Mädchen, glaube ich, erzählt wird.
Ja.
Und das passt natürlich ganz wunderbar irgendwie zusammen, dieses wie kriegen wir eine Dynamik in eine Gemeinschaft rein, die in sich eigentlich sehr abgeschlossen ist und da eben sozusagen mit Ideen, mit einem Heilungswunder, mit einer Erweckung zu arbeiten.
Ich wollte noch allgemein sagen, was ich an der Serie wirklich sehr fantastisch finde. Es werden immer wieder Dinge angedeutet, die man nicht als Andeutungen versteht, und die sich später auszahlen. Also es gibt wirklich, also jetzt gerade beim zweiten Mal gucken, ist mir das aufgefallen, wie viele Dinge vorgeschattet werden, ohne dass du es schnallst. Und später wird der Faden aufgenommen und eingelöst, sozusagen.
Gib mal ein Beispiel, jetzt so ein unverfängliches Beispiel.
Ja, also zum Beispiel, wenn die junge Doktorin auf dem Fest zu ihrer lesbischen Freundin sagt, ja, der Priester, der guckt mich immer so an und zwar mein Leben lang irgendwie und dann sagt die Freundin, ja, ich hatte auch so einen irgendwie und sie gucken sich an und sagen so, und man hat immer das Gefühl, der weiß, was Sache ist, also der weiß, dass wir lesbisch sind, so. Das wird auf einer ganz anderen Ebene, zahlt sich dieses kurze Gespräch später sehr aus. Ich will nicht zu viel davon verraten, weil das schade wäre, weil es auch darin um einen der Clues der Geschichte geht. Und so sind wirklich ganz, ganz viele Sachen relativ früh eingeführt oder nebenbei erwähnt und erzählt, die dann aber sozusagen wieder die am Ende nicht fallen gelassen werden, sondern gerade sozusagen in das Mysterium hineinspielen oder da nochmal eine andere Perspektive reinbringen und so. Also ich finde, das Storytelling ist sagenhaft, ist wirklich fantastisch gemacht.
Ja.
Ja.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir so langsam zum Spoiler-Teil übergehen müssen, weil wir sonst unabsichtlich spoilern. Oder?
Ich wollte gerade sagen, wir können mal auf unsere Liste gucken, ob wir noch irgendwelche Themen haben, die wir ohne Spoiler eigentlich durchgehen
sagt
können.
Sagt ihr doch erstmal euren Eindruck zur Serie, weil das kann man ja vielleicht noch spoilerfrei machen, weil dass mir die Serie gefallen hat, habe ich jetzt, glaube ich, sehr gut deutlich gemacht. Aber mal gucken, wie war denn euer Empfinden?
Ich habe da vorhin schon ein bisschen angefangen. Ich habe gesagt, ich finde sie sehr gut gemacht, sowohl Drehbuch als auch Regie. Ich finde das Setting interessant. Ich finde die Schauspieler unglaublich gut. Ich finde das Storytelling oder sozusagen die Geschichte um die einzelnen Charaktere finde ich sehr gut aufgebaut. Ich finde sozusagen... Also ich finde, der Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan macht ganz, ganz viel richtig. Ich finde auch, es hat auch einen tollen Soundtrack. Es ist eine ganz spezielle Mischung von Neil Diamond Songs am Anfang teilweise und nachher so tatsächlich kirchliche Lieder, Chorals, die gesungen werden. Also eine ganz spezielle Musikmischung, auch ganz toll gemacht. Ich habe keine Abneigung gegen Horrorfilme. Ich gucke gerne Horrorfilme. Und ich finde auch, dass es sozusagen so ein Gesamtkunstwerk ist. Mich hat die Serie aber so spätestens ab der 5. Folge verloren. Weil da spätestens da sozusagen so ein Twist drin ist, so ein Plot. Kein Plot-Twist, aber dann entwickelt sich sozusagen der Plot in eine bestimmte Richtung, wo sich dann auch das Genre oder sozusagen die Erzählung und alles so ein bisschen verändert, was mir dann nicht mehr so zugesagt hat. Und das hat gar nichts sozusagen damit zu tun, dass dann die Serie irgendwie im Sinne von der Erzählung oder sowas schlecht wird, sondern das ist, glaube ich, einfach was Dramaturgisches oder was Drehbuchautorenartiges, wo sich, glaube ich, die Geister scheiden, so könnte man es sagen. Das ist so ein Punkt und da hat die Serie mich verloren. Was, wie gesagt, nicht schmälern soll, dass ich sie gut gemacht finde und sowas habe ich jetzt alles gesagt. Mein grundsätzlicher Eindruck vielleicht noch dazu ist, dass das auf eine ganz intelligente Art und Weise tatsächlich mit solchen Themen wie Religion und Schuld, Sünde, Auseinandersetzung mit Vergebung, aber auch ein Leben nach dem Tod. Also das sind ganz viele riesengroße Themen, die unglaublich wichtig sind und die Serie schafft es, diese Themen so zu bearbeiten, dass man nicht das Gefühl hat, hier wird ein großes Thema aufgemacht und dann versandet ist, sondern die Themen werden meistens an Dialoge geknüpft, die von den Charakteren geführt werden, von den SchauspielerInnen, von den Charakteren. Und man hat nicht das Gefühl, hier wird irgendwas aufgemacht und es bleibt offen oder es wird nur um den heißen Brei herum geredet, sondern die Serie schafft es, diese Themen sehr persönlich und sehr intensiv darzulegen, sozusagen. Sehr intensive persönliche Exposition sozusagen zu diesen Themen zu offerieren. Und das finde ich sehr, sehr stark.
Ja, ich bin sehr dankbar gewesen um den Tipp, muss ich sagen, Jay. Ich wäre auch nicht drauf gestoßen. Das hat jetzt der Netflix-Algorithmus bei mir jetzt auch nicht hochgespült. Aber ich fand sie insgesamt auch ganz großartig. Ich fand sie wahrscheinlich noch einen Zacken irgendwie besser oder bin noch einen Zacken begeisterter noch als Jana davon, auch wenn ich das schon auch ein bisschen ähnlich empfunden habe, dass so im letzten Drittel, ich könnte nicht sagen, dass die Serie mich verloren hätte, aber im letzten Drittel ist es mir dann schon in einer Art und Weise eskaliert, wo ich gedacht habe, ja, holla die Waldfee, da geht's jetzt aber ab und da ist jetzt irgendwie, da ist halt der Schwerpunkt war dann mehr auf Eskalation und nicht mehr so sehr auf Charakterentwicklung und das fand ich einfach wahnsinnig stark in der ersten Hälfte oder in den ersten 4-5 Episoden. Das habe ich ganz, ganz selten vorher miterlebt in einer Serie, dass man sogar wirklich lange Dialoge, also 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten Dialoge über Tod und über Schuld und weiß ich was, nicht nur über sich ergehen lässt, sondern mit großer Spannung irgendwie mitverfolgt, weil die so dicht und so tief sind. Das fand ich wirklich ganz grandios und die Verquickung natürlich jetzt auch als ehemaliger Pass und so die Verquickung mit den religiösen Themen, diese Gottesdienstszenen, diese Momente, wo er durch den Mittelgang nach vorne geht und auf die Kanzel, wenn du das selber jahrelang gemacht hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt und wenn er dann fängt zu reden und wenn es ihm dann gelingt, die Leute zu packen und so, das ist ja schon, da habe ich jetzt halt auch irgendwie eine andere, du ja sicher auch, Jan, eine andere Identifikation mit, wenn du das irgendwie selber in einer ähnlichen Rolle gemacht hast und das fand ich schon sehr, 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 sehr stark. Und aber das Ganze eigentlich eben nicht von einem Regisseur, der jetzt irgendwie eine christliche Agenda verfolgt oder so, sondern ja, das fand ich schon stark.
Aber darf ich kurz fragen, weil ich meine natürlich in den letzten Folgen spitzt sich das dann alles auch mehr in Richtung der Horrorgeschichte sozusagen zu. Ja, aber ich fand das eigentlich, ich war überrascht, wie viel Zeit sich genommen wurde für Exposé und für die Vorstellung der Charaktere und wo kommen die her und warum sind die so, wie sie sind und diese ganzen Gespräche, also wie viele ehrliche Zeit sich dort genommen wurde in einer Horror-Genre-Serie. Das hast du ja sozusagen. Im Horrorgenre spielt sowas ja auf dem Subtext oft eine Rolle, aber das sind dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mal 10 Minuten, damit das irgendwie eingeführt ist und dann geht's aber jetzt auch zur Sache. Und ich fand das gerade toll, dass sich so diese Gruselgeschichte immer nach und nach aufbaut, eher quasi am Anfang im Hintergrund, bis sie dann eben in den Vordergrund tritt. Ich fand das eigentlich sehr, sehr, sehr stimmig und war überrascht, dass sie überhaupt so lange auf diesem Charakterzug gefahren sind. Das sieht man relativ selten, finde ich, in diesem Genre.
Aber vielleicht gehört das ja auch zusammen. Also dieses, wenn man am Anfang sozusagen diese sehr langsame Entwicklung hat, dieser Fokus auf Charakterzeichnung, dieses sich langsam aufbauende, dass man dann feststellt, okay, wenn's dann sozusagen dahin geht, dass es eskaliert oder zumindest, dass die Horrorelemente immer stärker werden, dass dann doch ganz klar die Serie sich verändert. Und wenn man eben ein Fan von dieser Charakterentwicklung ist und dann auf einmal halt weniger Charakterzeichnung, weniger tiefe Dialoge sozusagen, sich weniger Zeit gelassen wird, auch diesen Horror zu entwickeln, dass man dann eben auch sagt, okay, da bin ich dann irgendwie jetzt wieder so ein bisschen raus, wenn man ein Fan von dem Ersteren ist und sich die Serie dann eben verändert, dass man sagt, okay, so, da, klar, es ist eine Horrorserie.
Aber fandet ihr nicht auch, dass sozusagen, also in den Horror-Elementen, die am Ende immer stärker werden, da bilden sich ja die Themen, die vorher quasi ausgewalzt wurden und besprochen wurden und quasi von verschiedenen Seiten durch die verschiedenen Charaktere angeguckt wurden. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt plötzlich weg sind, sondern diese ganzen Themen bilden sich ja dann in dieser Horror-Entwicklung, die die Geschichte nimmt, ja total ab. Also das ist ja sozusagen, gerade das fand ich das das Spannende, du hast dann am Ende sozusagen ein Beispiel für ganz viel, worum sie vorher gesprochen haben und was, keine Ahnung, auch toxische Religiosität zu tun vermag und so weiter. Oder so eine Erweckung quasi auszulösen vermag. Und das fand ich dann eigentlich sehr stimmig. So.
Ja. Ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb es mir vielleicht nicht gefallen hat. Und zwar ist mir gerade nämlich aufgegangen, beziehungsweise gerade bewusst geworden. Ich glaube, ich fand die die inhaltliche Lösung für diese Phänomene und für das, was passiert auf der Insel, das, was wir jetzt noch nicht verraten haben, fand ich überhaupt gar nicht mehr gruselig. Und das hatte für mich nichts mehr mit Horror zu tun, sondern das eigentliche Horrorelement sind für mich die Entwicklungen der Menschen gewesen. Und diese Entwicklung in der Gemeinde dann und wie die Menschen dann irgendwann miteinander umgehen.
Ja.
Und deswegen war, glaube ich, diese Lösung für diese Horrorelemente dann für mich irgendwann nicht mehr stimmig.
Ach,
versteht
ja.
ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, mir ging es genau andersrum. Ich habe gedacht,
okay.
Boah, wie krass, also quasi, ja, und dann müssen wir irgendwann tatsächlich den spoilerfreien Bereich. Genau, also an dieser Stelle, ihr lieben Zuhörenden, vielleicht kann man das nochmal kurz piepen, bevor man sagt, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben auf die Serie, dann, keine Ahnung, drückt doch auf Pause, schaut sie euch an und zieht euch den Rest des Gesprächs danach rein. Oder aber hört uns einfach weiter zu. Ist eure Verantwortung. Wir verraten jetzt alles, worum es in der Serie ja an sich geht.
Genau.
Und es geht um Vampire.
Ja, genau.
Also,
und zwar in einem sehr faszinierenden...
Ja, wie machen wir das jetzt?
Naja, also das wäre ja ein bisschen zu simpel, zu sagen, es geht um Vampire und das war's. Weil der finde ich, faszinierende,
Parallelismus.
Parallelismus, dankeschön,
ja.
Den die Serie aufmacht, ist eben katholische oder christliche Glaube, Abendmahlsvorstellungen in Zusammenhang zu bringen mit Vampirismus, also mit dem Mythos des Vampirismus.
Darf ich kurz erzählen, sozusagen einfach inhaltlich? Wir können es ja erstmal, bevor wir auf den Parallelismus zu sprechen kommen, einfach sagen, was inhaltlich wirklich passiert.
Mhm.
Jay hat schon erzählt, dass dieser neue Pfarrer kommt, der Paul Hill. Und dass der aber auch irgendwie schon Kenntnis oder ziemlich viel von den Menschen aus der Gemeinde weiß und dass er diese Kiste mitbringt, die zurückklopft. Ich glaube, in der 4. Episode wird enthüllt, dass der alte Pfarrer von der Gemeinde, Monsignor Prude, in eine Höhle gelangt in Israel. Während eines Sandsturms rettet er sich in eine Höhle.
Er ist ziemlich dement, kann man vielleicht sagen.
Er ist ziemlich dement, er ist verwirrt.
Er hat seine Gruppe verloren.
Genau, er rettet sich in eine Höhle, um sich zu schützen und weiß nicht wohin. Und dort sieht er eine Kreatur und stellt dann fest, dass diese Kreatur ein engelsgleiches Wesen ist.
Mhm.
So eine Mischung aus, ja, Engel, aber...
Furchteinflößend.
Böser Engel.
Ja, so eher so diese von I Am Legend, diese Zombie-Wesen mit Flügeln, so ein bisschen. Also es ist kein netter.
Ja, aber warte mal. Also ich finde, es wird ja dann auch immer wieder darauf hingewiesen, dass in der Bibel Engel furchteinflößend sind. Deswegen müssen die immer sagen, fürchtet euch nicht und so weiter. Also sprich,
ja, genau. Also es ist ein furchteinflößender Engel. Und der Monsignor Prude trifft auf diesen Engel und der Engel, jetzt müsste mich korrigieren, der Engel greift Prude an.
Ja.
Und gibt dann aber Monsignor Prude zu trinken. Und zwar von seinem Blut.
Genau.
Von dem Blut des Engels trinkt Monsignor Prude. Und das Blut des Engels, da sehen wir jetzt schon so ein bisschen die Abendmahlstheologie. Seht und schmecket. Trinkt alle daraus, genau. Also der Engel gibt Monsignor Prude zu trinken von seinem Blut. Und dieses Blut hat eine ganz besondere Wirkung, weil dieses Blut verjüngt Monsignor Prude. Und es verjüngt ihn insofern oder so sehr, dass er eben immer jünger wird und als sein jüngeres Selbst zurück auf die Insel kehrt. Und
also
zwar Paul Hill. Paul Hill ist der jüngere Monsignor Prude.
Ja.
Oder der verjüngte.
Der verjüngte
durch
Monsignor
das Prude. Blut des
durch das
Engels.
Blut des Engels. Und er hat diesen Engel eben mitgebracht und füllt das Blut des Engels in den Abendmahlswein, den er beim Abendmahl verteilt. Und gibt davon den Menschen, die zum Abendmahl kommen, zu trinken. Und zwar eben zum Beispiel unter anderem Lisa Scarborough, das Mädchen, was dann irgendwann wieder stehen kann und aus ihrem Rollstuhl aufsteht. Und dieses Blut hat nicht nur verjüngende Wirkung, sondern das Blut macht die Menschen zu ihrem besten Selbst. Also es heilt sie, Menschen, die nicht mehr gut sehen können, können auf einmal wieder besser sehen, Lisa kann auf einmal wieder gehen und die Menschen werden zu ihrem besten Selbst durch dieses Blut. Aber das Blut hat auch, ja, Nebenwirkungen.
Mhm. Es macht durstig.
Ja, wobei das macht es erst,
sobald man gestorben ist.
Sobald man gestorben ist. Also es, so viel kann man sagen, es wird klar, dieser Engel ist eigentlich eine Art Vampir-Lord, genau. Mit Flügeln und so, spricht der Father Paul, der Father Paul hat quasi im Glauben daran, einen Engel mit nach Hause zu bringen, sozusagen einen dunklen Vampirherren mit auf die Insel gebracht. Und nun ist es aber so, dass sich dieser Engel, also dass sich dieser Vampir, anscheinend hat der einen Plan. Weil nun saugt er nicht ständig die ganzen Leute aus, sondern gibt sich erstmal mit Katzen zufrieden, dann eben klaut er sich doch mal ab und zu mal irgendjemanden. Das sind dann diese Menschen, die dann auch verschwinden und so. Aber im Großen und Ganzen geht es anscheinend darum, eine Art Vampir-Armee ins Leben zu rufen, sage ich jetzt mal. Und ja, der Father Paul verquickt das Ganze eben mit dem Glauben an die Auferstehung und der göttlichen Kraft des Blutes Jesu sozusagen, weil er den ja für einen Engel hält und eben nun seiner Kirchengemeinschaft eben dieses Blut zu trinken gibt. Aber wenn dann jemand stirbt, was eben dann auch mit Father Paul als erstes passiert, dann erwachen die Verstorbenen, also die vorher aus diesem Abendmahlskelch getrunken haben, wieder zum Leben und sind dann plötzlich eben selber Vampire. Sozusagen. Bis dahin ist alles noch so, oh, schön hier, hey, ich kann besser sehen, heilende Kräfte, ich kann laufen, juhu. Aber wenn dann jemand stirbt, kommt das sozusagen dazu, dass die Verwandlung vollzogen wird, dass derjenige zum Vampir wird.
Was dazu gehört, wenn derjenige zum Vampir wird, nicht nur, dass sie blutdurstig werden und sozusagen auch das Blut im Gegenüber sehen, sondern dass sie sich auch nicht mehr bei Tageslicht aufhalten, genau, können. Also sondern nur noch sozusagen nachts sich aufhalten können und tagsüber eben in abgedunkelten Räumen sein müssen, weil sonst ihre Haut oder ihr Körper bei lebendigem Leibe verbrennt, verglüht.
Genau. Ja, wie man das so vom Vampir-Mythos kennt im Grunde.
Genau, genau. Und was dann auch den Titel erklärt, weil nämlich der junge Pastor, Pastor Hill, natürlich dann selber diese Sonnenempfindlichkeit an den Tag legt und alle Messen auf Mitternacht verlegt. Also auch die Ostermesse findet dann um Mitternacht statt. Das sind alles Midnight Masses, also Mitternachtsmessen, weil er bei hell im Tage eben gar nicht mehr unter die Leute kann.
Genau, und er ist der erste Vampir quasi. Ja,
genau. Und er verhilft eigentlich diesem Engel/Vampir-Herren zur Übernahme der ganzen Insel.
Ja,
genau. Und das Ganze findet aber, es ist jetzt nicht so, dass es wird bis zum Schluss nicht aufgelöst, was dieser Engel genau ist. Also es wird eigentlich durchgezogen, dass es sich zumindest im Glauben dieses Pastor Hills handelt es sich um einen Engel des Herrn.
Ja.
Und er dient ihm oder versucht quasi ihm zur Erfüllung seiner Ziele zu verhelfen, weil er überzeugt ist, dass der Herr, der Gott der Bibel, das auch so möchte und
ihn dazu berufen hat.
Genau. Und es ist
diese Gemeinschaft da jetzt.
Es ist am Schluss dann auch ein endzeitliches Szenario quasi. Die letzte Folge heißt ja auch Apokalypse, also ist an das Buch der Offenbarung angelehnt. Und es ist so ein bisschen eine Eskalation eben bis zu diesem Punkt, wo alle eben sterben und mit auferstehen dann zu einem neuen Leben.
Ja. Genau, du hast jetzt gerade schon vom Ende gesprochen. Es zieht sich so über die letzten 2 bis 3 Folgen sozusagen, dass es langsam eskaliert. Also ja, die ersten Personen werden getötet oder auch gebissen, wie auch immer. Mhm. Erst gebissen, dann getötet, je nachdem. Und man erfährt dann sozusagen nach und nach erst davon, wie es abläuft. Also ich habe sozusagen bis vorhin nicht ganz verstanden, wie die Reihenfolge ist. Dieses vorher von dem Blut getrunken haben müssen, dann umgebracht werden und dann als Vampir wieder auferstehen.
Genau, ja, genau.
Das ist nicht so, dass das einmal irgendwie erläutert wird, sondern man kriegt es so eingetröpfelt mit den einzelnen Personen, mit den ersten, die dann gebissen werden, mit den ersten, die dann sterben und mit den ersten, die dann eben auch wieder auferstehen. Und die Person, an der das exemplarisch am deutlichsten wird, ist unsere Hauptfigur, ist Riley.
Genau.
Weil Riley dann den einen Abend eben den Engel des Herrn oder diesen Vampir dabei beobachtet, wie dieser Blut abgibt in den Abendmahlskelch oder in das Gefäß, wo der Abendmahlswein reinkommt. Und Riley bemerkt das und der Pastor Hill steht daneben und sieht quasi, wie Riley den Engel, den Vampir sieht und ihn sieht. Und daraufhin kann Riley natürlich nicht mehr rausgelassen werden, beziehungsweise nicht rausgelassen werden, sondern daraufhin weiß Riley natürlich Bescheid und ist in dem Sinne eine Gefahr, weil Pastor Hill natürlich da weiterhin auf dieser Insel das umsetzen will, was er denkt, was richtig ist, nämlich diese Armee der Menschen von dem Engel Gottes geleitet.
Also diese erneuerten Menschen quasi. Ne? Es geht in seinem Menschen Glauben darum,
die auferweckten und erneuerten Menschen.
Hier geht es um Auferstehung, um ein neues Leben, wo man nicht mehr den Tod fürchten muss, wo man kein Schmerz mehr, kein Geschrei, also ne, so die typischen Bibelverse, die auch von dem sprechen, wie das Leben im Himmel eines Tages sein wird. Das sieht Auferstehung now, Resurrection Now könnte man die Serie auch überschreiben.
Und Riley wird dann getötet und steht dann natürlich sozusagen als Vampir auch wieder auf. Er steht dann wieder als Vampir. Und die beiden haben dann ein langes Gespräch miteinander. Und daraufhin wird Riley entlassen aus der Obhut sozusagen des Pastors, des Vater Pauls und geht seiner Wege.
Genau. Und also ich meine, ich finde das dann sozusagen, er trifft sich dann, dann mit Aaron und das finde ich zum Beispiel wirklich eine Entwicklung, die hat mich wirklich wirklich kalt erwischt. Er fährt mit ihr dann quasi auf das Meer heraus. Er knüpft daran an einen Traum, den er hat, an mit so einem kleinen Kanu, wo die beiden sitzen und erzählt ihr dort sozusagen das, was ihm widerfahren ist. Und jetzt denkt man, oh Gott, würde er die jetzt niedermachen? Würde er die jetzt, aber eigentlich liebt er sie doch und ach du Scheiße, was ist denn jetzt?
Man denkt, er trinkt sie jetzt leer.
Genau. Und dann will er ihr aber quasi also nicht nur diese Geschichte erzählen, sondern weil er verstanden hat, dass hier etwas vor sich geht, was große Auswirkungen auf die gesamte Welt haben könnte, wenn das sozusagen um sich greift, will er ihr ein Anschauungsbeispiel geben, das sie nicht leugnen kann. Und so sitzen sie dort, bis der Sonnenaufgang passiert und er geht dann vor ihren Augen in Flammen auf. Und das ist schon, das war für mich schon so eine Szene, wo ich dachte, alter Schwede. Und das haben die dann, finde ich, auch so grandios gemacht, weil die beiden hatten sich ja vorher über ihre Vorstellungen vom Sterben unterhalten. Und du siehst dann, was bei ihm in seiner Vorstellung passiert, währenddessen, dass dann da dieses Mädchen vor ihm sitzt, die er überfahren hat und im Grunde ihn anlächelt und so. Und das bildet sehr, sehr gut ab, wie er sich das Sterben vorstellt. Und dann im nächsten Cut siehst du Aaron, die quasi sieht, was passiert, wie er in Flammen ausbricht und die sozusagen herzzerreißend schreit. Und das ist, also, das ist wirklich einer der gruseligsten Augenblicke der ganzen Serie, finde ich.
Ja.
Ich habe gelesen, dass es quasi genau gegensätzlich ist. Also, dass er quasi den Tod erleidet in der Art und Weise, wie sie ihn sich immer vorgestellt hat. Weil sie ja davon erzählt, dass dann auf einmal alles verbunden ist miteinander. Und es ist ein Leuchten und es ist ein Aufgehen in der Materie sozusagen. Und sie so stirbt, wie er es sich vorstellt.
Echt?
Ja,
dem würde ich jetzt widersprechen.
Ich kannst du gerne tun. Ja. Aber genau, dass es genau gegensätzlich ist zu dem, wie sie es sich sozusagen vorgestellt hat.
Also ich habe es ja gerade gesehen, vor ein paar Stunden, beide Tode. Und eigentlich passen die sehr gut dazu, wie sie sich jeweils das selber vorgestellt haben.
Es gibt ja dieses Gespräch, wo sie sich erzählen, wie sie sich den Tod vorstellen. Und er als Atheist quasi denkt sich, da ist es dann halt einfach vorbei. Und sie hält an dieser Ewigkeitshoffnung fest, dass am Schluss die Dinge irgendwie zum Guten gelenkt werden und dass es dann irgendwie auch alles wieder Sinn macht und so. Und das Berührende fand ich an der Szene eigentlich vor allem, dass jetzt derjenige, der sich eigentlich nicht zum Glauben bekennt und der Gott eigentlich den Abschied gegeben hat, doch irgendwie die Größe und den Mut in sich findet, sich quasi hinzugeben für diese Frau und nicht eben diesem Drang nachgibt, der Frau jetzt das Blut abzusaugen, sondern da bei ihr bleibt, bis die Sonne aufgeht und dann eigentlich vor ihren Augen verbrennt, damit er sie nicht umbringen muss. Es ergeht ihr dann schlussendlich, glaube ich, dann doch nicht so gut, aber
Sie nimmt den Ball, den er ihr quasi zuspielt, um mal so profan das auszudrücken,
ja
auf und hilft eben zu vereiteln, dass der Plan, den Father Paul Hill hat oder der Vampir Gott oder wie auch immer, wer auch immer, dass das am langen Ende nicht erfolgreich wird, sozusagen. Und das ist ja
stimmt.
Das ist ja sozusagen, na gut, er sagt eigentlich, sie soll die Beine in die Hand nehmen und von der Insel verschwinden.
Von der Insel fliehen, ja, genau.
Genau.
Das tut sie dann nicht, aber ja.
Aber sie nimmt den Ball zumindest in irgendeiner Form auf, sozusagen.
Ich finde das Spannende von dem, was du gerade gesagt hast, Manu, ist ja auch noch, dass er ist zwar Atheist, aber das hört man ja auch in den Gesprächen, die er mit Father Paul führt. Er hat sich ja diese Offenheit bewahrt. Er hat ja nicht gesagt, dass es alles keinen Sinn ergibt, sondern er bleibt ja in dem Sinne offen dafür. Und sie reden ja ganz viel darüber, wo man die Sinnhaftigkeit in seinem Leben finden kann. Und dass eben einige Menschen ihre Sinnhaftigkeit in ihrem Leben in einer Religion sehen, weil sie daran glauben müssen, dass es zum Beispiel ein Leben nach dem Tod gibt oder dass es einen Gott gibt, der einen großen zusammenhängenden Plan hat. Und Riley ist irgendwann, glaube ich, in seinem Leben durch auch das, was er erlebt hat und die Zeit im Gefängnis zu dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, wenn ich das jetzt richtig erinnere, es gibt nicht diesen großen zusammenhängenden Plan. Es gibt nicht diesen einen Sinn in meinem Leben, sondern ich muss mir diesen Sinn selber geben, wenn ich das schaffe, wenn ich das überhaupt schaffe. Aber wenn ich es schaffe, dann kann ich mir einen Sinn selber geben. Aber das würde auch bedeuten, dass es keinen Gott gibt, der von Anfang an einen Platz oder einen Ort für mich hat oder mir einen Sinn zugeschrieben hat.
Ja.
Was ich sozusagen, also ich würde gerne sozusagen vielleicht einen Schritt weitergehen in die bisschen inhaltliche Bewertung, weil ich finde zum einen eben diesen
Parallelismus, ja, genau.
Zwischen christlicher Abendmahlsvorstellungen und eben Vampirismus, den fand ich wirklich, den habe ich so noch nirgendwo gesehen bisher. Ich will nicht sagen, dass das nicht schon an anderer Stelle gab, aber das fand ich wirklich ziemlich klasse als Clou. Aber eigentlich die eigentliche inhaltliche Bewertung wäre für mich Ich glaube, die ganze Geschichte ist eine Parabel darauf, wie Religiosität abstürzen kann. Also, und zwar positive Religiosität. Ich meine, dort passiert ja Erweckung, da passieren Wunder, da passieren Menschen, die froh werden, die zur Kirche kommen und sagen, hey, jetzt mein Leben findet wieder Sinn, oh, der Pfarrer predigt so toll, das berührt mich und so weiter. Und wie das Ganze dann quasi abstürzen kann in was ganz Furchtbares sozusagen. Und ich finde,
das sage ich ja, der wahre Horror ist eigentlich, was in der Gemeinschaft passiert.
Ja, genau.
Und der wird verdrängt am Ende durch diese Vampirgeschichte und deswegen hat es mich dann nicht mehr gecatcht.
Ja, nee, ich finde nicht, dass das verdrängt wird, sondern das wird ja sozusagen dann quasi...
Es wird eingebettet in diese Vampirgeschichte.
Nee, es wird auf die Spitze getrieben, sozusagen. Also in der Vampirgeschichte...
Die Vampirgeschichte war ja permanent im Hintergrund dann.
Nee, aber in der Vampirgeschichte, also in dem, was dann darin passiert, drückt sich ja aus, quasi jetzt auf einer bildlichen Ebene, wie Menschen werden, die ihre Religion vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen oder die sozusagen abdriften. Es gibt dann ja diese Szene in der Kirche, wo sie quasi das Gift verteilen, also richtig, wie man das aus Selbstmordsekten kennt, ne? Drink the Kool-Aid, quasi, wo du dann, also wo dieses Abdriften quasi dann immer mehr sich zuspitzt und am Ende sich in einem wütenden Mob ergießt. Hier sind es dann Vampire, bla bla bla, der aber letzten Endes meines Erachtens irgendwie deutlich macht, ja, was passiert, wenn man zu sehr der Religion glaubt.
Ja, oder, also das finde ich jetzt gerade einen interessanten Gedanken, das Ganze als Parabel zu sehen für das, was aus Religion werden kann, wenn sie sich radikalisiert, wenn sie sich fundamentalisiert, wenn sie sich eigentlich in ihr Gegenteil verkehrt, dass dann Religion, die sonst eigentlich Sinn stiften kann, das Potenzial hat, Gemeinschaft zu stiften, das Potenzial hat, auch wirklich Heilung zu bringen, es gibt ja auch wunderschöne Vergebungssequenzen, als die eine Tochter im Rollstuhl dem alten Säufer vergibt, der sie damals umgefahren hat und ihre Behinderung verursacht hat und so. Es gibt wunderschöne Geschichten, in der auch so das Heilungspotenzial von Religion zum Vorschein kommt. Aber wenn sie sich verdreht, wenn sie sich radikalisiert, dann wird Religion quasi zu einem Vampir, die dann anderen tatsächlich das Blut aussaugt, das Leben aussaugt. Also so, mir kommen jetzt gerade, es gibt ganz sicher noch treffendere Beispiele, aber mir kommen jetzt quasi diese mittelalterlichen Kathedralen in den Sinn, die quasi künstlerisch wunderschön sind, aber für die quasi ganze Landstriche praktisch geknechtet wurden und mit Steuern belegt wurden und ausgeblutet wurden quasi, um diese Gotteshäuser zu errichten. So, das, ja.
Wo du das gerade sagst, mit dem, dass das zum Vampir wird, so funktioniert Radikalisierung ja immer nur. Also so Radikalisierung von Religion funktioniert ja immer durch Abgrenzung zu anderen. Und auch diese Abgrenzung, die notwendig wird, um sich selbst mehr zu vergewissern, sich seiner selbst zu vergewissern und die eigene Wertstellung oder den eigenen Wert zu sichern, dadurch, dass ich mich von anderen abgrenze in meiner Religiosität. Und das ist es ja auch, was da passiert. Also diese Abgrenzung zum Beispiel eben von dem Sheriff, der eben Muslim ist, gläubiger Muslim, und dann eben gibt so eine Szene in der Schule, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass Beth Keen, die Pfarrers Gehilfin, Bibeln ausgeteilt hat in der Schule und sich dann eine Diskussion darüber entspinnt, ob man Bibeln in der Schule austeilen darf und eben sagen darf, dass das Wort Gottes ist.
Ja.
Und dass das sozusagen ja als Lehrmaterial oder als Wort Gottes verbreitet werden darf in der Schule. Und diese Radikalisierung von Religion in Abgrenzung zu dem anderen, was eben schlechter ist, was böse ist, was nicht zu uns gehört, was wie der Sheriff eben einer anderen Religion angehört oder nicht am Abendmahl teilnehmen darf, aus welchen Gründen auch immer, um eben ja auch den eigenen Wert, die eigene besondere Stellung, die eigene Besonderheit, die eigene Zugehörigkeit, sich selbst auch zu vergewissern.
Mhm. Aber ich finde, was die Serie wirklich ganz faszinierend macht, ist ja eben nicht, also unser Bild, keine Ahnung, von toxischer Religiosität oder von radikalisierter Religion, sind ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die mit dem Flugzeug in die Twin Towers fliegen oder die sich irgendwo in die Luft sprengen oder die, keine Ahnung, ihre Kinder verstoßen, weil sie homosexuell sind. Gibt's ja in jeder Religion. Die Bilder, die wir wahrscheinlich alle im Kopf haben, wenn wir an radikalisierte Religionen denken, sind das eben solche.
Ich denke dann an moralisierende Sexualethik.
Zum Beispiel auch, ja, genau. Aber was ich sagen wollte war, ich finde, was die Serie so fantastisch macht, ist, dass sie quasi, wenn überhaupt, zeigt, wie sowas anfängt. Nämlich sehr positiv. Also die Religion ist eigentlich fast bis zum Ende fast ausschließlich positiv dargestellt. Da sind Leute, die finden Sinn. Da sind Leute, die finden Heilung. Was du sagst, da wird Vergebung ausgesprochen. Also sprich, da passieren ganz, 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 ganz tolle Dinge. Und dann merkt man aber auch, okay, dann wird an ein paar Stellen aber auch gelogen und dann werden Sachen unter den Teppich gekehrt und dann bilden sich so eine Art Gruppe heraus, die sich darum kümmert, dass der Vater Paul Hill nicht auffliegt und so weiter. Also sprich.
Aber da würde ich sagen, ist die Ambivalenz schon permanent vorhanden durch Beth Keane, durch die Darstellung von Beth Keane.
Genau, also sie als Figur ist verkörpert von Anfang an irgendwie eine zwielichtige religiöse Figur. Aber was ich sagen wollte ist, was ich so stark finde, ist, und das lass mich den Punkt gerade machen, weil ich finde, das hat man in Serien relativ selten. In der Regel zeigst du immer, wenn du toxische Religionen darstellen willst, ist irgendwie von Anfang an klar, was das für verbohrte Idioten sind. So. Und das hast du in dieser Figur von der Beth Keane, ja, aber grundsätzlich hast du erstmal eine total positive, intensive Entwicklung. Und ich meine, das ist ja auch so. Die Art von Religiosität, die dort gezeigt wird, ist ja auch die einzige, die Spaß macht. Nämlich eine, die dein Leben in Anspruch nimmt, die dich begeistert, die dich irgendwie erfüllt. Ne? Also so eine intensive Religiosität. Und dann siehst du, wie das dann so Schritt um Schritt langsam kippt. So dass ich mich so gefragt habe irgendwie, naja, wie schnell geht das eigentlich, dass man sozusagen seinem Gott dient und merkt nicht, dass man dem Teufel dient? Quasi im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Serie sozusagen als Parabel dargestellt. Und das fand ich stark.
Ich finde aber diese Form von Religiosität, auch wenn es eine Entwicklung, die Entwicklung stark dargestellt, auf jeden Fall würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber ich finde, diese Form der Religiositätsausübung oder schon relativ am Anfang der Entwicklung hat das immer etwas mit damit zu tun, sich vor gewissen, wie drücke ich das aus, aber mit einer anderen, nee, das trifft es nicht, sich sozusagen von außen abwenden, sich weniger zu öffnen zu der Welt. Also so diese Radikalisierung in der Religion, finde ich, hat immer was damit zu tun, dass das andere oder das Außen oder die Weltoffenheit gefühlt nimmt da immer mit ab.
Ja, aber
ich finde gerade keine passenden Worte dafür.
Aber ist das nicht
so? Aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, aber ist das nicht auch ein Stück weit das Wesen von so einem religiösen Erwachen? Keine Ahnung, jemand hört eine Predigt, die spricht ihn ganz tief an. Er kriegt eine innere Schau von, boah, vielleicht gibt es ja Gott und Gott meint mich. Und das führt ja erstmal ganz oft dazu, dass du dich dann dieser neuen Sache intensiver zuwendest. Und das ist, finde ich, auch gar nicht so.
Aber intensive Zuwendung heißt nicht, dass ich mich von der Welt abwenden muss.
Nein, nicht abwenden muss. Aber ich finde das erstmal relativ, also das stellt man zumindest ja immer wieder fest, dass das dann erstmal oft eine Folge ist. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil jemand, der etwas Neues gefunden hat, ja erstmal sich konsolidieren muss, um rauszufinden, was habe ich denn da eigentlich gefunden, was bedeutet denn das und so. Und dann konzentriert man sich drauf und geht dann von mir aus in religiösen Settings auf und so. Wenn es dabei bleibt, stimme ich dir völlig zu, dann wird es irgendwann unter Umständen, und das zeigt die Serie, ja dann auch eben immer enger und ausschließlicher, und dann wird es irgendwie schwierig. Aber erstmal, also kenne ich hunderte Geschichten von Menschen, die irgendwie religiös wurden, die sich erstmal von der Welt abgewandt haben, bis sie dann irgendwie gemerkt haben, huch, im Christentum geht es ja auch um die Welt und so weiter. Also ich meine nur, das finde ich erstmal eine...
Genau, aber das, da spielen vielleicht unsere unterschiedlichen Sozialisationen dann auch wieder eine Rolle. Also ich komme eben nicht aus freikirchlichen oder evangelikalen Kontexten, und die Menschen, die in meinem Umfeld zur Religion gefunden haben oder mit Religion in Kontakt sind, sind eben anders mit Religion in Kontakt getreten, und ich habe das in meinem Umfeld nicht erlebt.
Ja, ich habe das schon oft erlebt.
Genau, ich habe ja gerade von mir gesprochen, dass ich das nicht erlebt habe, dass Menschen sich sozusagen von der Welt zurückziehen, weil sie persönlich religiöse Erweckungsmomente erlebt haben oder ähnliches, sondern dass Religionsausübung für mich immer ganz stark in der Welt verankert ist. Und das ist was mein Glauben persönlich auch ganz stark ausmacht und auch meine Glaubenspraxis, dass für mich Religionsausübung und Glaubensausübung in der Welt verankert ist und auch eigentlich schon immer war.
Aber Jana,
und ich glaube deswegen sind mir diese Erweckungsbewegungen, auch von denen, die sozusagen dargestellt werden in der Serie, das hat was für mich sehr Befremdliches. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, wenn ihr darüber sprecht, oder auch wenn du das jetzt so, wie du das erläutert hast, Jay, absolut, sage ich ja, will ich dir gar nicht widersprechen. Aber für mich ist das dann etwas sehr Befremdliches, weil ich es aus meiner Religiosität her und von meiner Glaubensentwicklung her überhaupt nicht kenne.
Aber könnte man das jetzt nicht noch ein bisschen schärfer stellen? So, was ist denn, wo sind denn die Kipppunkte oder wo sind denn die Punkte, wo sich eine gesunde Religiosität, auch eine gesunde, von mir aus erweckliche oder begeisternde Religiosität, wo sich die dann verkehrt, wo die toxisch wird, wo die schlussendlich blutsaugerisch wird, um in der Parabel der Serie zu sprechen? Ja. Weil ich glaube jetzt schon nicht, dass es nur ein evangelikales Phänomen ist. Mhm. Ich glaube, ich habe auch Biografien von Menschen vor Augen ganz außerhalb der christlichen Religion, die jetzt irgendwie von mir aus einem Workaholic-Lifestyle plötzlich irgendwie fernöstliche Meditation entdecken oder irgendwie auf eine esoterische Schiene kommen und genau. So. Und die dann teilweise auch sehr exzessiv sich damit befassen. Und manchen tut das dann auch sehr, sehr gut, und da findet vielleicht auch eine gewisse Konzentration der Kräfte dann auf diese Quellen der Spiritualität oder so statt. Aber es gibt ja dann auch Punkte, wo es dann kippt, wo Leute sich dann nur noch damit beschäftigen, wo Leute sich dann irgendwie in eine Fundamentalopposition zur Welt oder zu allem, was sie von diesem Religiösen ablenken könnte, begeben. Ich habe das Gefühl, also ich würde jetzt mal einen Punkt beisteuern, der mir auffällt in der Serie, das hat schon auch mit der Gruppendynamik zu tun. Also dass ich das Gefühl habe, diese Gemeinschaft, das ist diese abgeschlossene Dorfgemeinschaft, die immer eine stärkere Gruppendynamik entwickelt, die auch gefördert wird von dieser Gemeindehelferin, die dann mit schlechtem Gewissen und allen möglichen Manipulationsmethoden die Leute in die Kirche kriegen will. Aber als es dann zu diesem erwecklichen Aufbruch und zu diesen Wundern und so kommt, da kommen die Leute ja sogar freiwillig, und irgendwie findet so ein Zusammenhalt statt unter der Prämisse, was jetzt hier unter uns geschieht, das bindet uns irgendwie zusammen, das macht uns zu etwas ganz Besonderem, und da kommt man dann auch schon fast nicht mehr raus. Also da ist genau. Ich glaube, vielleicht ist das einer der Punkte, wo man dann irgendwie genauer hinschauen müsste, wenn die Gruppendynamik, die sich entwickelt, da trifft sich das dann vielleicht auch mit dem, was du gesagt hast, Jana, einen so exklusivistischen Charakter kriegt.
Ich finde, das ist ja
sogar so. Ja, Entschuldigung.
Ich hab
genug.
Ja, ich finde, das trifft den Punkt eigentlich ziemlich gut, weil es diese Dynamik aufzeigt, auch was Religion ja kann. Ne? Ich habe vorhin gesagt, na, die einzige Art, wie Religion Spaß macht, ist ja, wenn sie dich existenziell betrifft und erfüllt. Und wenn du irgendwie, also wenn das nicht nur so ein Glaubensgebäude ist, was du, ja, Weltanschauung, da gibt's den Gott, der ist der Schöpfer, irgendwie so blub, und du nimmst das so mit ins Leben mit. Und ich meine, wenn wir uns angucken, so dynamische Gemeinschaften, die sich um irgendwelche, keine Ahnung, charismatischen Prediger gruppieren oder so. Da hast du ja auch ganz, ganz oft, die Leute gehen da ja nicht hin, weil sie sagen, wow, und das ist hier so, so super eng, das finde ich so geil und wir haben alle einen Stock im Arsch und das ist, das macht mich richtig froh, sondern die gehen da ja hin, weil die da irgendetwas spüren, was sie außerhalb von diesem Setting nicht gespürt haben, ne, Sinnvermittlung, irgendwie, dass das Göttliche dir nahe kommt, dass es was mit dir macht, dass es dich dass es dein Leben ein Stück weit umkrempelt und so. Und also zumindest finde ich, also ich finde es immer positiv, wenn Religion sowas Existenzielles mit Menschen macht. Aber das geht dann halt doch irgendwie auch unter Umständen schneller, als man gucken kann. Und diese charismatischen Figuren sind dann eben oft dann doch nicht das, für was sie sich ausgeben und so weiter. Oder die haben eben auch ihre Schattenseiten und so weiter. Und die müssen dann, und es muss gedeckelt werden und so weiter und so fort. Und plötzlich verselbstständigen sich die Dinge und du wirst das, was dir am Anfang Leben gegeben hat, bringt dich plötzlich dazu, andere Menschen auszusaugen. So, und das finde ich schon sehr, also zumindest gut dargestellt irgendwie auf der Ebene von einer Parabel.
Ja, ja.
Ich hab ein Zitat, was so ein bisschen dazu passt, was das Ganze nochmal weiterführt. As an allegory, Midnight Mass doesn't have anything particularly groundbreaking to say about religion as an opiate of the masses. That's okay. The power here lies in the profoundly human struggles faced by the faithful and the doubting.
Super.
Also das ist quasi...
Gutes Zitat.
Also es bringt uns jetzt nichts Neues darüber, dass Religion das Opium des Volkes sein kann oder ähnliches, sondern das, worin wirklich die Kraft auch, und das würde ich unterstreichen, in der Serie liegt, ist, dass es eben um die persönlichen Struggles in Auseinandersetzung mit diesen Erweckungsgedanken, mit dieser Zugehörigkeit zur Religion, in diesen persönlichen Auseinandersetzungen der einzelnen Charaktere liegt. Und da von bis, also von Riley, der eben diese intensiven Gespräche mit Father Paul hat, aber auch bei kleineren Charakteren, wie zum Beispiel, ich musste gerade an Rileys Mutter denken, die wirklich auch noch in der letzten Folge charakterliche Weiterentwicklung, wo schon alles in Flammen aufgeht, wollte ich gerade sagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wo alles in Flammen aufgeht und alles ein Mess ist, a total Mess, ist trotzdem noch charakterliche Entwicklung in der Auseinandersetzung mit dieser Erweckungsbewegung der eigenen Religiosität, zum Beispiel bei der Mutter von Riley vorhanden.
Ja, cool. Ja. Ich hätte noch einen weiteren Punkt beizusteuern im Blick auf die Kipppunkte, wo Religion toxisch wird. Das ist mir nämlich aufgefallen bei Paul Hill, beim Priester, dass er, ich sage jetzt mal, am Anfang einen sehr klaren moralischen Kompass hat und vorgibt und den auch in den Predigten weitergibt. Und dann hat man das Gefühl, wird das immer mehr so pragmatisch oder utilitaristisch irgendwie unterlaufen. Also dann geht es plötzlich darum, dann lügt der jemanden an und rechtfertigt das dann damit, ja, das war eine notwendige Lüge, ihr wart noch nicht bereit für die Wahrheit oder so.
Genau.
Dann bringt er jemanden um und macht deutlich, ja, das ist aber um der größeren Sache willen. War das notwendig, den umzubringen und so? Und da, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch ein, im Blick auf Radikalisierung von Religion, ist das ein Punkt, wo man sehr, sehr hellhörig sein muss, wenn religiöse Bewegungen ihre eigenen Gebote und Gesetze, ihre eigenen moralischen Setzungen unterlaufen im Namen eines größeren Auftrages oder so. Weil das ist, da ist doch dann irgendwie auch der Tod im Topf, wenn man anfängt, wirklich Verbrechen auch an der Menschlichkeit und so zu rechtfertigen, weil das eben der diesem großen Auftrag, dieser Berufung dient. Oder jetzt auch ganz aktuell im Blick auf die aktuellen Missbrauchsskandale und so, wenn man dann Dinge eben vertuscht oder unter den Teppich kehrt oder zumindest mit die Aufklärung nicht fördert, sondern eher behindert, weil man die große Sache fürchtet oder so, dann kompromittiert sich diese Gemeinschaft oder diese Religion ein Stück weit selber.
Ja. Da wird es dann halt auch willkürlich.
Ja, genau.
Ja.
So.
Da geht es um Macht, dann. Ja, da geht es um Machterhalt. Also,
genau. Und das ist das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben mit Beth Keane, die eben sozusagen willkürlich das Wort, die Worte aus der Bibel, die Bibelverse den ganzen Menschen da so um die Ohren haut, wie es ihr gerade passt, um es sozusagen, um ihre Macht zu behalten, um ihre Macht auszuüben und dann dementsprechend die Bibelverse so zitiert, wie sie gerade passend sind, um das, was sie durchsetzen will, zu unterstreichen.
Ja, es ist sowieso so, dass ich finde, diese Schwester, diese Frau, wie heißt sie nochmal?
Beth,
genau, Beverly. Die ist mir mit Abstand am unheimlichsten. Also ja, genau. Da ist mir der blutsaugende Priester noch lieber als die Frau, die ist auch sensationell gespielt. Das ist eine unglaubliche Verquickung von religiösem Fanatismus und völliger Gefühlskälte. Also es ist echt. Das ist jedes Mal, wenn die ins Bild kommt, dann ist mir so ein kalter Schauer den Rücken runter. Das ist irgendwie so richtig ein ganz, ganz schlimmes Bild der Perversion, die Religion in Menschen hervorrufen kann. Eigentlich eine ganz kleingeistige, eifersüchtige, böswillige Person, die ihren abgründigen Charakter hinter dieser religiösen Fassade verbirgt oder so. Das ist ganz unheimlich.
Die Frau vergiftet einen Hund in dieser Serie.
Was?
Ganz bewusst. Die vergiftet doch den Hund.
Ah, ja, genau.
So, und rede danach darüber, oh, das könnte ein Versehen gewesen sein. Woher soll ich denn wissen, dass der Hund gerade dieses Rattengift frisst? Oder
sowas,
wo man dann aber herausfindet, oder wenn man genau das beobachtet, genau, wollte ich ja gerade sagen, wenn man genau beobachtet, sieht man, dass sie das tatsächlich sehr bewusst getan hat.
Ja, ja.
Und ja, die ist so, das geht gar nicht. Diese Frau ist gruselig.
Aber ganz spannend finde ich sozusagen auch hier wieder. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt kurz, also in der allerletzten Folge gibt's ein kurzes Gespräch zwischen der Mutter von Riley und Beth. Und da sagt die Mutter von Riley, Beth, warum hast du eigentlich so ein Problem damit, dass Gott alle Menschen liebt? Warum möchtest du besonders geliebt werden? Hast du sozusagen, also warum kannst du nicht damit dich darüber freuen, dass Gott jeden gleich liebt und du nicht besonders bist. So. Und das fand ich schon sehr, sehr stark, auch als Analyse, nämlich weil meines Erachtens dient Religiosität auch immer wieder Menschen gerne dazu, sich besonders zu fühlen. Ne? Das Gefühl
sich
zu haben.
Abzugrenzen.
Ja, auch nicht nur abzugrenzen, sondern nach
den eigenen Selbstwert zu erhöhen.
Ja, nach dem Motto, ich bin von Gott herausgerufen. Ich bin, ich stehe auf Gottes Liste und ich bin berufen, Gottes Willen zu tun und deswegen gründe ich dieses Missionswerk, deswegen mache ich das und das und so weiter. Also ne, dieses Gefühl, aus dem Glauben heraus Bedeutung zu generieren und eben dann, ich meine, allgemein gesprochen wäre das ja kein Problem, Aber das führt dann eben ganz oft zu einer Abgrenzung, dass man besonderer ist, ne? Die wie heißt es bei Animal Farm, die Schweine waren immer besonderes.
Also all animals are equal, genau. But some are more equal, genau. Yeah. Than others.
Genau, also yeah. Ne, genau dieses Phänomen. Und ich glaube, dazu eignet sich Religion wunderbar.
Und dann auch wieder, also das eignet sich wunderbar, aber es ist ja totaler Quatsch.
Ja, natürlich.
Also totaler Quatsch im Sinne von, wenn wir über Selbstwert reden und über Wertzusprechung, dann ist es doch genau das, was du vorhin gesagt hast. Oder was dann die Mutter von Riley sagt. Warum hast du so ein Problem damit, dass alle Menschen von Gott geliebt sind und dass alle Menschen in ihrem Wert, in ihrer Existenz als solche geliebt werden und als solche angenommen sind.
Ja, ja.
Und natürlich kannst du dich dadurch, dass du sagst, ich fühle mich geliebt und deswegen fühle ich mich zu höheren Berufen, aber das macht dich eben nicht more equal oder besonderer.
Genau.
Ja, genau.
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 So. Genau.
Wir müssen, glaube ich, langsam zum Schluss kommen.
Ja, genau. Das fand ich nur noch eine spannende Analyse zu diesem thematischen Punkt. Was sucht man in Religiosität und wodurch kippt das manchmal eben? Warum müssen sich Leute abgrenzen? Nicht nur, weil ihre Religion das behauptet, sondern weil sie sich durch die Abgrenzung besonderer fühlen.
Sozusagen. Ja, ja, ja. Also, lass uns mal die Schlussrunde einläuten. Ich wollte aber noch kurz auf die Katzen am Strand zurückkommen, weil du gesagt hast, die wären wichtig für den Plot. Und ich habe nämlich so den Eindruck gehabt, in der Serie am Anfang die ersten Irritationen, die es gibt, die werden irgendwie nicht aufgelöst. Also diese Katzen am Strand, im Entferntesten kann ich mir das noch so denken, dass dieser Engel die einfach ausgesogen hat und die dann irgendwie halt dann an einem Tag alle an diesen Strand geschwemmt wurden, aber warum die da lagen, das wurde nicht aufgelöst und ist mir nicht ganz klar geworden, genauso wenig wie der Priester, der am Strand in einer stürmischen Nacht dann dem Strand entlang läuft.
Nee, das war nicht der Priester, das war der Engel.
Meinst du, das war der Engel?
Ja, der hat doch immer die Klamotten von diesem Pruitt getragen, diesen Hut und diesen Mantel und so.
Ach so.
Ja, das war der Engel.
Ich habe aber auch noch eine Verständnisfrage.
Das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich nicht gecheckt.
Aber Jay, zu den Katzen habe ich zumindest eine Idee. Also, ja.
Okay.
Also ich habe auch noch eine Frage, aber sag gerne erstmal die Idee.
Also, ich habe das so verstanden, dass die Katzen, also sind natürlich auch ein erzählerisches Mittel, um zu sagen, huhu, hier passiert irgendwas. Aber sozusagen auf der sinnmachenden Ebene, der Engel wollte ja was. Ne? Aber wie wir auch später merken, hat er durchaus auch ganz schön Blutdurst. Und wenn der erstmal an irgendeinem Hals hängt, dann lässt er nicht so schnell locker. Und da kann er sozusagen, dann kann man ihn auch mit einer Waffe beschießen und er saugt einfach weiter. So. Und meines Erachtens drücken die Katzen aus, eben, dass der von Anfang an einen Plan hatte und wusste, okay, wenn ich jetzt hier anfange, das ganze Dorf niederzumetzeln, dann erreiche ich nicht das, was ich will. Also muss ich erstmal Ausweichdinge haben, wie eben Katzen. So, und deswegen.
Aber wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, die Katzen unentdeckt zu lassen und nicht offensichtlich an den Strand?
Ja, keine Ahnung, das stimmt schon, aber dann hätte die Serie einen Huhu-Punkt weniger. Aber ja.
ja. Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wann hat Riley von dem Wein getrunken? Wann hat Riley.
Nee, Riley hat gar nicht von dem Wein getrunken, sondern.
Aber wann hat er das davon zu sich genommen?
Der Engel hat ihn ja überfallen und ihn angefangen zu saugen. Und meines Erachtens, das wird zwar nicht gezeigt, hat der Father Paul, der ja inzwischen auch schon ein Vampir war, ihm dann von seinem Blut zu trinken gegeben, was ihn gerettet hat. Also was sozusagen über den Tod ihm.
Aber das hat man nicht gesehen. Nee. Und eigentlich müssen die auch immer vorher Also eigentlich haben alle anderen ja immer vorher was von diesem Wein oder von dem Blut getrunken und nicht erst, nachdem sie angegriffen wurden.
Naja, bevor jemand stirbt, muss er das getrunken haben. Und wenn er dort quasi dann schon lag mit irgendwie da und dann hat er eben das, also das wurde nicht gezeigt, aber das wäre die logische Konsequenz, dass er dann zwischen...
Aber das braucht es, damit es eine logische Konsequenz hat. Genau. Gezeigt wird es nicht und es bräuchte es, um eine logische Konsequenz zu haben.
Aber der Engel hat ihn nicht umgebracht, sondern nur angeknabbert.
Nur angeknabbert. Und dann muss Riley aber auch davon, von dem Blut getrunken haben. Aber das ergibt für mich noch nicht komplett Sinn. Also ich kann.
Ja, doch, so.
Also ja, aber dann hätte es nicht gezeigt werden müssen.
Explizit gemacht. Ja.
Naja, okay, gut, es wird quasi ständig gezeigt, dass dieses Blut des Engels eben dieses Vermögen hat, ein Leben umzugestalten und wenn dann jemand stirbt, auch zum neuen Leben zu erwecken. Also ist die logische Konsequenz, dass quasi zwischen dem...
Dass er das getan haben muss, natürlich. Aber warum hätte er das tun sollen, weil er ja vorher davon auch nichts getrunken hat?
Nee, also nicht nach dem Motto, hey, trink doch hier mal aus dem Kelch, sondern mehr, der liegt dort quasi fast im Sterben und dann wird ihm das Blut verabreicht und gut ist.
Ja. Okay. Ja, so passt das dann schon. Gut, also wir haben schon befürchtet, dass es eine lange Folge wird. Es ist eine lange Folge geworden. Eine Schlussrunde, was wir, vielleicht können wir ja so einen Eindruck oder eine Szene oder eine Einsicht austauschen, die jeder von uns aus der Serie mitnimmt irgendwie. Das könnten wir ja zum Schluss machen.
Ja, und auch wem wir die Serie empfehlen würden, kann man ja auch immer gerne sagen.
Genau. Jana, fang mal an.
Ich gebe mal weiter an Jay.
Okay, also, okay. Ich erstmal die Empfehlung. Ich finde, also Menschen, die zart beseitet sind, sollten sich die Serie vielleicht nicht angucken. Aber wenn man nicht zart beseitet ist und Interesse an religiösen und sinnorientierten Fragen hat und einfach mal eine echt faszinierende Aufarbeitung von christlichen Motiven und mythischen Vampir Dingen sehen will und eben ein Lehrstück darin sich anschauen möchte, wie Religiosität dann doch toxisch wird, obwohl sie gut gestartet ist, finde ich, ist das eine Serie, die man sich wirklich angucken sollte. Ich finde eigentlich alle Prediger sollten sich das angucken, um irgendwie sich klarzumachen, welche Macht man auch als religiös verkündender Mensch hat. Was ich mitnehme, ist, worüber ich heute nachgedacht habe, war jetzt nicht eine bestimmte Szene oder so. Darüber hätte ich eigentlich auch noch gerne mit euch geredet, aber immerhin, ich teaser das nur mal so an, dass ich doch fasziniert bin, wie sehr sich das Horrorgenre dazu eignet, über tiefe Lebensfragen ins Gespräch zu kommen. Weil sie quasi, weil Horror, also jetzt nicht auf der Slasher-Ebene oder so, aber grundsätzlich geht's dabei ja um unsere eigenen Ängste und dabei geht's dann auch immer um unsere eigene Angst vor dem eigenen Tod. Und damit sind wir ganz schnell bei ganz existenzialistischen Dingen. Und das Horrorgenre hat quasi hat ja eine mythische Ebene, wo du anders auf diese Themen guckst. Und das finde ich total faszinierend. Früher habe ich immer gedacht, als Christ darf man keine Horrorsachen gucken. Heute denke ich, gerade als Christ sollte man das gucken, weil es dort genau um die Themen geht, die es auch ganz oft bei Religion geht. Deswegen, das nehme ich mit.
Sehr schön, sehr schön. Also ich füge deiner Zielgruppenbestimmung eigentlich gar nicht viel hinzu. Und würde einfach sagen, eine Szene, ich habe die kurz erwähnt vorhin, die mich am stärksten berührt hat in der Serie, ist schon diese Vergebungsszene, als dieser alte Säufer der Insel, der auch so als eine so bemitleidenswerte, elende, verbitterte, kaputte Gestalt dargestellt wird, der zerfressen ist von der Schuld, die die er auf sich geladen hat, als er diesem Mädchen quasi die Freiheit geraubt hat oder die Möglichkeit zu laufen geraubt hat und so. Und das Mädchen dann, nachdem es geheilt ist, ihm Vergebung zuspricht und wie der das auch spielt, wie der zusammenbricht und dann irgendwie welcher Stein ihm da vom Herzen fällt, das hat mich tief angerührt irgendwie, weil das war für mich wahnsinnig authentisch. Die Kraft, die Vergebung haben kann und auch die Kraft, die unvergebene Schuld haben kann, die zerstörerische Kraft, wie das einen Menschen niederdrücken in die Sucht und in die wirklich in den Tod hineintreiben kann. Das hat mich beides sehr beeindruckt. Ja. Jana.
Ja.
Schlusswort.
Schlusswort. Also ich habe euren Empfehlungen auch nichts hinzuzufügen. Das hast du sehr schön gemacht, Jay. Sehr gut. Kann ich nur so unterschreiben. Was mich sehr berührt hat, ist, glaube ich, nicht eine konkrete Szene, sondern ein Beziehungsgeflecht, und zwar das von dem Hauptdarsteller von Riley und seiner Mutter. Wie die miteinander interagieren und die Dialoge, die beiden führen, weil seine Mutter ist nun eine tiefgläubige Frau und ihr Sohn, der im Gefängnis seinen Glauben verloren hat, und wie die beiden miteinander ringen und trotzdem irgendwie zueinander finden wollen, und ihr Sohn immer wieder versucht, sich ihr zu erklären, und sie immer wieder versucht, ihm doch zu zeigen, wie gut Religion tun kann. Die Beziehung der beiden Personen zueinander fand ich sehr berührend und bewegend. Das Ringen miteinander um Verständnis für den jeweils anderen. Genau, das.
Ja, stimmt.
Und das finde ich so, das können wir ja auch irgendwie gut in unser Leben übertragen. Also dieses nach wie vor immer wieder Ringen um Verständnis füreinander. Egal wie fern einem manchmal das sein kann, was der andere glaubt oder welcher Religion das Gegenüber zugehörig ist oder wie fern einem manchmal auch einige Glaubensinhalt oder Glaubensaussagen sein mögen, zu sagen, ich muss nicht deiner Meinung sein, aber ich kann dir zuhören und ich kann versuchen, dich zu verstehen, und ich kann trotzdem mit dir an einem Tisch sitzen wie Riley und seine Mutter und kann trotzdem dich in dem, was du glaubst, unterstützen und oder dich trotzdem auch mit dem stehen lassen, was du nicht glaubst.
Ja.
Sehr schön. Das ist ein tolles Schlusswort. Ja.
Ihr Lieben, dann lass uns doch an der Stelle die Reißleine ziehen. Wir sind da schon bei ein Dreiviertelstunden fast. Viel Spaß beim Anschauen der Serie, für diejenigen, die es noch nicht geguckt haben. Yeah. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Yay. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao. RefLab.